Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Ich war ja Maschinenbauer, ne? Also ich habe mich die Biologie da eingelesen. Das war so ein bisschen der Zeitpunkt in meinem Leben. Ich habe mit Sicherheit mehr als die Hälfte der Papers, die ich in meinem Leben gelesen habe, zu diesem Zeitpunkt gelesen. Mhm. Und dann habe ich da reingeguckt und habe gesehen, hey, Proteine machen ja so ein bisschen alles in unserem Körper. Das sind so die kleinen Superhelden, die da durch unseren Körper flitzen. Antikörper sind Proteine, Enzyme sind Proteine. Wir brauchen Proteine zum Denken, für Heilungsprozesse, für die Verdauung, für unsere Bewegung. Klar, für Muskeln, das weiß jeder. Aber irgendwie ohne Proteine funktioniert gar nichts.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Heute habe ich einen jungen Unternehmer zu Gast, der von sich selbst sagt, dass er zunächst hart arbeiten musste, um dann endlich das machen zu können, sich das leisten zu können, was er immer tun wollte. Etwas, heute würde man sagen, mit Purpose, auf Deutsch würde man sagen, mit Sinn und mit Wirkung. Mein heutiger Gast will die Welt in einem Bereich ein Stück weit besser machen, sogar ein großes Stück weit besser machen und dafür eine Frage beantworten, die sich die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gestellt haben. Es geht um die, Achtung, Proteinfrage. Was das ist, was diese Frage mit dem Klimawandel zu tun hat und mit der Zukunft der Ernährung, mit einer Welt, auf der immer mehr Menschen leben, darüber spreche ich heute mit jemandem, der von sich selbst sagt, in der Schule ein Störenfried gewesen zu sein und an der Uni nie Vorlesungen besucht hat. Ich bin ganz gespannt, ob er denn die Uni überhaupt fertig gemacht hat. All das werden wir jetzt klären. Ich freue mich sehr auf Jonathan Roberts, den Gründer von Micro Harvest, einem Unternehmen aus Hamburg. Jonathan, schön, dass das geklappt hat. Auch hier mit einem großen Vorlauf. Du bist mir mal vorgestellt worden auf der OMR. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber jemand sagte, das ist Jonathan. Den musst du kennenlernen, der macht etwas, was diese Welt verändern wird. Und dazu kommen wir gleich. Du musst erstmal erklären, du hast an der Uni nie Vorlesungen besucht. Tatsächlich nicht, also bist zu keiner einzigen Vorlesung gegangen, hast aber zu Ende studiert?
Ja, ich habe zu Ende studiert und für mich war das mit den Vorlesungen nicht das Effizienteste, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Viele sitzen da ja in der Vorlesung, lassen sich berieseln, quatschen mit ihrem Nachbarn. Und dann vergeudet man viel Zeit. Und ich habe ja während der Uni mein erstes Startup gegründet und habe dann so meine Zeit so ein bisschen woanders investiert.
Das geht. Du bist Maschinenbauingenieur von der Ausbildung her, richtig?
Genau.
Das kann man sozusagen machen, ohne sich einmal da dem Professor, den Professoren zugehört zu haben?
Ja, ich habe ja an der RWTH Aachen studiert und das ist schon eine große Uni. Also die größte Vorlesung, die ich besucht habe, war Mathe 1 und da hatten wir die Klausur mit Tausenden. Also der Hörsaal war so klein, der hat auch über 1000, glaube ich, gefasst, aber der war dann zu klein, dass wirklich alle da reinpassten. Das heißt, es gab mehrere Vorlesungen, dass jeder auch den Prof mal live hören konnte, gab irgendwie Videoübertragung. Aber am Ende rechnet der Prof da Herleitungen vor, die sicherlich auch schön sind, wenn man sich da mal berieseln lassen hat, aber die Klausur schreibt man damit noch nicht. Das bedeutet, ja, ich habe mich selber da mit Freunden eingearbeitet, war jetzt auch nicht alleine, ne? Ich war jetzt kein Einzelkämpfer, sondern wir waren eine Clique, die hat sich die Vorlesungen gespart und hat in der Zeit was anderes gemacht und sich dann gezielt auf die Klausuren vorbereitet.
Und an der Schule hattest du, schreibst du in dem Fragebogen, den ich einschicke, zu viel Energie? Und war es dann jemand, der dann so wie mein Sohn immer dann dazwischen geredet hat oder sich, also die Antwort immer schon wusste, bei meinem Sohn jetzt nicht, aber jemand, der die Antwort wusste und sie dann auch gleich reingerufen hat, weil er dachte, geht schneller?
Ach, ich weiß nicht, ob Antwort immer schon wusste und gleich reingerufen, aber ich hatte auf jeden Fall viel Energie. Ich bin auch Legastheniker, das heißt, in der Schule habe ich viel Gegenwind bekommen. Also das passt nicht unbedingt in das Schulsystem, wie es war, als ich damals noch ein bisschen jünger war. Und dann war Schule einfach nicht so mein Ding und ich habe mich auf anderes konzentriert.
Und wusstest aber relativ schnell, dass du Unternehmer werden willst?
Ich habe ganz am Anfang, wollte ich immer Forscher werden. Da dachte ich, die Forscher verändern die Welt und wollte neue Sachen finden, die uns nach vorne bringen. Also am Anfang war es das Forschertum und dann habe ich auch sogar in der Schulzeit mein erstes Forschungsprojekt gemacht. Weil jetzt hatten wir ein bisschen Geld von der Sparkasse, also wirklich schon auch so ein bisschen Startup-like. Mhm. Und haben dann ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir dann ja auch uns von der Schule so ein bisschen entziehen konnten, weil wir teilweise dann freigestellt waren, um bei Wettbewerben mitzumachen, waren dann auch bei Jugendforsch dabei, recht erfolgreich. Und später konnte ich dann sogar ein schriftliches Abiturfach damit ersetzen. Also damit hat es vielleicht so ein bisschen angefangen.
Was habt ihr damals erforscht?
Das war Schwarmintelligenz. Also wir haben im Prinzip uns Schwarmverhaltensmuster angeschaut und wollten dann die Prinzipien, die dahinter liegen, zeigen, worauf es wirklich basiert, und hatten dann einen kleinen Roboterschwarm gebaut, der dann anhand dieser Prinzipien, die natürlich auch von Biologen gefunden wurden, sich bewegen konnte. Und dann konnte man wirklich die Schwarmverhaltensmuster zeigen, also zum Beispiel Duftspuren von Ameisen nachts zeigen mit so Lichtspuren, die Roboter da auf dem Boden hinterlassen haben, oder das Verhalten von Bienen, wie die sich quasi ohne einen genauen Temperatursensor zu haben, im Schwarmverhalten am wärmsten Platz im Nest zusammenfinden können. Also das ist im Prinzip so ein ganz leichter Algorithmus.
Und das habt ihr in welcher Klasse gemacht?
Das war so, hat begonnen vor der Oberstufe. Also ich kann jetzt keine genaue Klasse sagen, aber das hat dann irgendwann vor der Oberstufe begonnen, dass wir da neben der Schule das aufgebaut haben.
Das heißt, du hattest immer schon so, also in so eine Richtung Biologie, das Leben, die Welt verändern, das hat dich schon interessiert. Warum studiert man dann Maschinenbau?
Ich habe viele unterschiedliche Sachen überlegt, was ich nicht studieren könnte. Und mein Vater ist Bauingenieur und natürlich habe ich dann auch überlegt, Bauingenieurwesen zu studieren. Aber mein Vater hat mir dann erklärt, wenn man die komplexen, großen Bauwerke machen möchte und da wirklich die schwierigen Sachen berechnen möchte, dann sind da auch immer viele Maschinenbauer dabei, und die Bauingenieure, die machen auch oft Sachen, die schon etabliert sind und bestehen, und bauen dann Einfamilienhäuser am Ende und gar nicht nur immer die komplexen Dinger. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und hatte das Gefühl, dass man halt im Maschinenbau viele Techniken erlernt, mit denen man später noch viel machen kann. Und das hat mir gut gefallen und da habe ich mich erstmal drauf eingelassen.
Interessant ist auch, es gibt in diesem Podcast relativ viele, die in diese Richtung studiert haben. Weil wenn man einmal verstanden hat, so wie so Maschinen funktionieren, hat man auch einen Blick wahrscheinlich auf komplexe Strukturen und kann die relativ leicht auseinandernehmen, ne?
Genau, man lernt ja irgendwie Physik, Mathematik, Mechanik, wie Dinge funktionieren, und was man vor allen Dingen lernt ist, wenn man vor einem Problem steht, was unlösbar ist,
genau,
und man setzt sich 2 Tage richtig hin, dann ist es gelöst, ne? Also das ist, glaube ich, so der Hauptskill, den man wirklich in so einem Ingenieurswissenschaftenstudium lernt, dass wirklich unlösbare Probleme lösbar werden.
Gibt's nicht. Du hast es im Fragebogen auch geschrieben, du hast erstmal Unternehmen gegründet und Dinge gemacht, um an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, und jetzt kann ich mir etwas leisten, was einen Sinn macht. Das heißt, du hast erstmal unsinnige Dinge gemacht oder Dinge, die einfach nur dafür da waren, um Geld zu verdienen?
Ja, du hast ja in der Einleitung gesagt, also irgendwie so ein Purpose, das klingt ja total genial, und warum macht es eigentlich nicht jeder? Aber ich glaube, man muss auch in der Situation sein, sich das leisten zu können. Und ich hatte mein erstes Unternehmen erfolgreich großgezogen, dann haben wir es verkauft an ein Corporate, dann hatte ich noch im Corporate eine Station, danach habe ich eine Transformation von einem Mittelständler gemacht, und dann kam ich irgendwann in so eine Phase, wo ich halt Zeit hatte, absolut nicht den Drang, sofort in was Neues reinzufliegen. Bisschen Geld war da und ich hatte die Ruhe und habe mich dann gefragt, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Mhm. Und für mich war klar, und das hatte ich halt auch gesehen, gestalten, Teams bauen, Produkte bauen, ein Unternehmen bauen, das macht richtig Spaß. Aber wofür mache ich das eigentlich? Und wenn ich da jetzt noch irgendwie einen Sinn reinkriege, das wäre ja genial. Und
das dann heißt, relativ schnell war dir klar, irgendwie, mir reicht es nicht, das nur zu machen, weil das reicht ja vielen Gründern, um damit Geld zu verdienen, um vielleicht sogar reich zu werden, um einen Exit zu haben. Da wird dir klar, das kann es nicht sein?
Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so super schnell war. Es war schon natürlich auch eine Luxussituation, in der ich da saß. Und ich sehe jetzt auch bei vielen Gründern, wenn man guckt, wie investieren die heute, dann investieren die oft in nachhaltige Sachen. Also es ist natürlich ein Privileg, sich auf ein Thema draufsetzen zu können, was wirklich was bewegt. Und Ich bin dann auch in der Situation, ich bin suchend gewesen, was ist denn das neue Thema, und habe natürlich in meiner Komfortzone angefangen zu suchen. Aber wenn man jetzt nicht an den nächsten E-Scooter glaubt, dass der jetzt die Welt verändert und wenn man so ein bisschen kritisch reingeht, dann gibt es ja gar nicht so viele Themen, die wir aus Deutschland heraus wirklich global revolutionieren können.
Mhm. Warum nicht? Weil wir die Möglichkeiten dazu nicht haben?
Ich habe sie auf jeden Fall damals nicht gefunden. Okay. Also wenn ich jetzt überlege, hey, was sind wirklich Unternehmen, die die Welt verändern? Im Maschinenbau, ich habe damals ja in meinem ersten Startup irgendwie Automatisierung und Prozesskontrolle gemacht. Das ist ja immer, da verbessern wir ja das Bestehende. Da verändern wir nicht irgendwie eine Industrie, sondern die Automobilindustrie ist halt irgendwie die 8% effizienter, weil wir da waren. Also das ist ja wirklich nicht ein System, was deutlich verändert. Und dann habe ich geguckt, hey, in welchen Bereichen haben wir denn Probleme? Und dabei habe ich gesehen, in der Lebensmittelindustrie emittieren wir mehr als ein Viertel unserer globalen CO2-Emissionen. Und das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Und ich stand davor und dachte, wie bitte, was? Warum spricht da denn keiner drüber?
Das ist wahrscheinlich dann vielen nicht bewusst. Das muss man mal vergleichen, dass die Lebensmittelindustrie zum Beispiel, was den CO2-Ausstoß anbelangt, viel mehr Schuld auf sie legt, ist es falsch, aber viel mehr macht als zum Beispiel die gesamte Luftfahrt.
Richtig? Absolut, absolut, ja, um ein Vielfaches mehr. Also das ist ein Problem, was ein Vielfaches der Luftfahrt ausmacht und genau mehr als ein Viertel der globalen Emissionen. Also es gibt wenig Probleme, die so groß sind wie die Emissionen aus dem Lebensmittelbereich.
Okay, dann bist du darauf gestoßen. Das ist etwas zum Beispiel, wo du sagst, du wärst nicht drauf gekommen. Das war mir zum Beispiel als Vegetarier lange bekannt, weil es ja natürlich ein Argument ist, anderen Leuten zu sagen, esst weniger Fleisch. Also abgesehen davon, dass wenn es kein Biofleisch ist, es wahrscheinlich auch nicht so gesund ist. Wir sprechen nachher über die Rolle der Proteine. Ne? Da gibt's ja immer noch, da staune ich immer noch, wenn man dann also, wenn junge Menschen sagen, ich möchte mich vegetarisch ernähren, ein Aufschrei dann durch viele Eltern und Großeltern geht, aber Kind, du wächst doch noch, du musst Fleisch essen, du musst Proteine essen, sowas soll es alles geben. Aber so diesen Fakt kannte, der war mir klar, zu sagen, wenn man weniger Fleisch isst, wenn alle Leute weniger Fleisch essen würden, würde es weniger Tiere geben, wären die CO2-Emissionen dieser Tiere, dann sind wir schnell bei pupsenden Kühen und all sowas auch dann dabei. Das war mir auch klar. Auf die Ableitung, die du dann gemacht hast, wäre ich nicht gekommen und würde es gerne mal verstehen. Also du siehst, oh, erstaunt, ein Viertel aller Emissionen kommt aus der Lebensmittelbranche. Wie bist du dann weiter vorgegangen und dann zu der Unternehmensidee gekommen, die du gleich erklären wirst?
Ja, also ein Problem war offensichtlich. Also wir haben eine Lebensmittelbranche. Wir sind auch aus Deutschland heraus ja stark in der Lebensmittelindustrie. Mhm. Also das ist wirklich eine Branche, die man aus Deutschland heraus verändern kann. Und natürlich habe ich dann erstmal geguckt, woher kommt das? Der überwiegende Teil dieser Emissionen sind einfach Proteine, also Fleisch und andere Proteinquellen. Also viel ist natürlich auch Milcherzeugnisse, viel ist tierisch, aber es gibt natürlich auch nicht tierische Emissionen. Und dann war die Frage, wie kann ich denn...
Nochmal kurz erklären, warum das, den Zusammenhang. Inwieweit hat das mit Proteinen was zu... Inwieweit haben diese Proteine, die in den Tieren stecken zum Beispiel, also die im Fleisch stecken, etwas mit CO2 zu tun?
Weil bei der Produktion dieser Proteine ganz viel CO2 anfällt. Also es geht da um das Tierfutter selber, die Kühe, die pupsen, erzeugen Methan, was dann natürlich noch ein viel schlimmeres Treibhausgas ist. Und dieser ganze Prozess, da kann man dann aber natürlich auch noch den Transport, was bedeutet es, das bis in den Supermarkt zu bringen, mit reinnehmen. Und wenn man das ganze System der Lebensmittelindustrie anguckt, dann habe ich die Emissionen und dann gucke ich, woher kommen sie. Und dann ist ein ganz großer Teil dieser Emissionen, deutlich über die Hälfte, kommt eben von Proteinquellen. Und Fleisch wäre dann eben eine klassische Proteinquelle.
Genau, okay, klar. Okay, verstanden. Und dann denkt man sich so, ja, was mache ich dagegen?
Genau, jetzt habe ich auch erst nochmal reingeguckt und habe geguckt, hey, können wir nicht einfach ein bisschen weniger Proteine essen?
So, genau.
Und dann ist, ja, erstmal dann guckt mal rein, Proteine, was machen die? Ich war ja Maschinenbauer, ne? Also ich habe mich in die Biologie da eingelesen. Das war so ein bisschen der Zeitpunkt in meinem Leben. Ich habe mit Sicherheit mehr als die Hälfte der Papers, die ich in meinem Leben gelesen habe, zu diesem Zeitpunkt gelesen. Mhm. Und dann habe ich da reingeguckt und habe gesehen, hey, Proteine machen ja so ein bisschen alles in unserem Körper. Das sind so die kleinen Superhelden, die da durch unseren Körper flitzen. Antikörper sind Proteine, Enzyme sind Proteine. Wir brauchen Proteine zum Denken, für Heilungsprozesse, für die Verdauung, für unsere Bewegung. Klar, für Muskeln, das weiß jeder. Aber irgendwie ohne Proteine funktioniert gar nichts. Und wir haben 9 essentielle Aminoacids. Mhm. Proteine bestehen aus Aminoacids, die wir aufnehmen müssen. Die können wir nicht selber herstellen. Das heißt, eine gute Proteinversorgung ist total essentiell. Dann habe ich weitergeguckt, habe gesehen, die World Health Organization empfiehlt, 0,83 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu essen.
Pro Tag?
Genau, pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt muss man ja irgendwie übersetzen, wenn ich viel Sport mache, bis zu 2 Gramm. Mhm. Das bedeutet für einen Menschen, der 75 Kilo schwer ist, gute 60 bis 150 Gramm Proteine.
Und sag mal, was muss man übersetzen, was müsste man dann zum Beispiel essen, um diese Proteine zu bekommen?
Das wären 9 bis 21 Eier. Das wäre, jetzt muss ich überlegen, 310 bis 750 Gramm Tofu oder 200 bis 850 Gramm Hühnchen. Wow. Also das sind so Zahlen, wenn man die jetzt hört. Man kann es natürlich kombinieren, aber wenn ich...
Kein Mensch isst 9 bis 21 Eier.
Genau, ja. Und da, jetzt ist es natürlich schon ein Thema. Ich bin Vegetarier.
Genau.
Wo kommen eigentlich meine Proteine her?
Genau. Bist du auch Vegetarier eigentlich?
Ich bin fast vegetarisch. Okay. Also ich bin zu Hause, essen wir nur vegetarisch, aber ich bin nicht ganz so strikt, wenn ich mal unterwegs bin.
Okay, jetzt so. Dann bist du an diesem Punkt und sagst, also anscheinend ohne Proteine geht es nicht. Andererseits geht es mit der Proteinherstellung, wie sie bisher war, auch nicht so weiter, weil wir dann in Sachen Klimawandel nicht vorankommen. Das war ja sozusagen, das war das... Das Gegensatzpaar, was du dann entdeckt hast.
Genau, also wir brauchen sie unbedingt und es gibt sie nicht in ausreichender Anzahl irgendwie nachhaltig herstellbar.
Und wir brauchen sie auch noch mehr, weil je mehr Menschen auf der Erde leben, desto mehr Proteine. Das ist eine ganz einfache Rechnung.
Genau, und also das ist ein Riesenmarkt. Ne? Ja. Also McKinsey hat den Markt dieses Jahr mit 3 Trillion US-Dollar. Das sind nicht Milliarden, sondern Billionen auf Deutsch. 3 Billionen US-Dollar beziffert. Mhm. Das ist ein absurd riesiger Markt und natürlich auch eine riesen Opportunity für ein Startup. Mhm. Also da was rein anzubieten. Und das war so ein bisschen die frühe Corona-Phase, wo Biotech eh in aller Munde war. Also der Weg jetzt an Biotech zu denken, war jetzt kein weiter. Und dann habe ich mir ganz strategisch angeguckt, hey, in welchen Technologien könnte wirklich was passieren? Habe mir ganz viele unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Startups angeguckt und habe dann auch unterschiedliche Venture Capital Fonds, also Geldgeber für die Startups, kontaktiert und war dann mit einem intensiver in Kontakt. Das war Food Labs aus Berlin, Christoph Mehr, das ist einer der alten Hasen da in dem Bereich. Und der hat mich dann mit meiner Mitgründerin Kate verknüpft, die die Idee hatte, die ich dann genial fand. Und im Prinzip ist die Idee ganz simpel. Wir nehmen nicht einen Rohstoff, sondern etwas, was in der Agrarindustrie überbleibt, einen Nebenstrom aus der Agrarindustrie und tun den dann in einen Prozess, der so ähnlich ist wie ein Braureaktor, also so ein bisschen wie eine Brauerei. Das bedeutet, wir nehmen Mikroorganismen, die kennt man auch schon aus der Lebensmittelindustrie. Also Mikroorganismen verwendet man.
Woher kommen die Mikroorganismen? Die kommen aus.
Die sind natürlich in der Natur vorhanden. Okay. Also überall sind Mikroorganismen.
Und die irgendwas zersetzen zum Beispiel. Also das gleiche Prinzip wie beim Bierbrauen zum Beispiel.
Ganz genau, wie beim Bierbrauen, wie beim Weinbrauen, wie beim Käse, Joghurt, Kimchi, Sauerkraut. Ja. Im Prinzip setzen wir ja bei vielen Prozessen auch gar keine Mikroorganismen dazu. Die sind einfach natürlich auf den Produkten, wurden historisch irgendwie mal gefunden und dann passiert dann eine Fermentation und man hat gemacht, hey, das macht was Gutes mit dem Produkt, da wird vielleicht aus einem Kohlenhydrat ein Protein, es wird wohlschmeckend und hat dann eben auch die ganzen super Wirkungen, die wir von einer Fermentation kennen. Und genau diesen Prozess, den nutzen wir auch. Also wir nehmen natürliche Mikroorganismen, die so ohne Genmanipulation oder irgendwas in der Natur vorkommen und tun die dann in einen Reaktor, der wirklich so aussieht wie eine Brauerei, nur viel, viel effizienter ist und rauskommt dann Proteinpulver.
Okay. Und dieses, das gibt's, Proteinpulver gibt's ja schon lange, ne? Oder wird das Proteinpulver, wird aber bisher noch aus tierischen Sachen hergestellt? Also gibt es das Proteinpulver, das ist ein vegetarisches Protein sozusagen?
Das ist ein vegetarisches Proteinpulver und was es heute gibt, ist einmal das Whey-Protein, das ist das Protein aus der Milch. Und da ist natürlich dann wieder genau das Problem dabei. Es ist ein sehr nahrhaftes Protein. Da macht man dann so ein Isolat draus. Und dieses Isolat ist dann halt ein hochreines Proteinisolat. Mhm. Und das kommt aber am Ende von der Kuh. Also hat auch wieder viel Emissionen. Und ja, es verträgt auch nicht jeder, aber das ist im Prinzip nochmal eine individuelle Randgeschichte. Oder man kann natürlich auch Proteine aus Pflanzen herstellen. Was wir machen, ist natürlich so ein Fermentationsprozess, wo dann natürlich Proteine entstehen. Und das ist im Prinzip das Microharvest-Protein, ist so ein Protein ohne Kompromisse, weil wir haben ein Protein, was sowohl einen großen Proteingehalt hat, aber es hat auch viele Nährstoffe. Also die Mikroorganismen stellen zum Beispiel auch Vitamine her, da ist viel Eisen drin, also viele andere Goodies. Wir haben das volle Amino-Acid-Profil, also alle von diesen neuen essentiellen Amino-Acids sind mit drin. Und dann geht es halt weiter. Es hat eine sehr gute Verdaubarkeit. Und es geht ja auch nicht nur darum, wie viel Gramm Protein esse ich, wie viel Gramm davon verdaue ich, sondern es geht ja auch so ein bisschen, wie geht's mir am Ende des Tages. Und genau. Ja, das kennt man ja aus der Fermentation, dass eben fermentierte Produkte auch für die Darmgesundheit und für meinen Körper total förderlich sind.
Das ist das,
und
was man auch vom Sauerteigbrot zum Beispiel kennt, ne?
Ganz
das
genau.
Gleiche Prinzip, genau. Aber das ist jetzt nochmal, also da gibt es dieses Pulver und jetzt stellt man sich ja vor, als Laie, als ich mich mit mir beschäftigt habe, denke ich, okay, die ersetzen jetzt die Steaks, die ersetzen den Käse, die ersetzen all das, was man gern mag, mit etwas. Aber ich muss ja dann kein Pulver essen. Aus diesem Pulver wird ja dann kein fleischähnliches Produkt. Nein.
Also wir sind erstmal ein Hersteller von dem Proteinpulver, was dann wieder weiterverarbeitet wird. Okay. Und das kann jetzt jemand kaufen, der einen veganen Burger-Patty machen möchte. Und der kann dann sehr gut schmecken. Und das kann aber auch jemand kaufen, der ein ganz anderes Produkt bauen will. Also wir brauchen Proteine und wir brauchen nicht unbedingt Fleischersatz. Mhm. Wir können auch Proteine auf ganz andere, neue Art und Weise essen. Wir sehen das heute, da ist jetzt ein Trend, die sind ja jetzt überall drin. Wir haben jetzt Proteine in der Pizza. Mhm. Wenn man im Supermarkt ist, sieht man das irgendwie, in irgendwelchen Riegeln kommt Proteine rein. Also ich muss einen gewissen Anteil an Proteinen essen, damit ich gesund bin. Nach Möglichkeit wenig Zucker, wenig Fett. Mhm. Und das kann ich auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Das heißt, wir sind erstmal jetzt, weil wir einen Prozess haben, der sehr effizient ist, können wir gut Proteine herstellen und das verkaufen wir dann weiter an den Markt und der kann daraus ganz viel machen.
Wie wichtig ist da überhaupt der sozusagen dieser Kundenmarkt, also Menschen wie du und ich, die das kaufen? Oder ist erstmal, das hast du auch irgendwo mal erzählt, brauchen wir ja auch ganz viel tierisches Eiweiß für andere Tiere. Also, ne, du hast es mal so schön gesagt, du kennst jetzt relativ wenig Hundebesitzer, deren Hunde sich vegetarisch ernähren. Die essen sozusagen auch Fleisch. Dieses Fleisch muss auch irgendwo herkommen. Die könnten aber sich auch mithilfe dieser Proteine zum Beispiel ernähren.
Ganz genau. Ich habe sogar, es geht noch extremer, ich habe einen Kumpel, der wohnt in München, der isst vegetarisch und sein Hund nicht. Das ist ja absurd. Warum ist sein Hund nicht vegetarisch? Stimmt. Weil er kein vegetarisches Hundefutter findet. Jetzt ist es natürlich bei Hunden noch viel extremer. Wir ernähren uns ja total divers. Mhm. Wenn wir jetzt mal einen Tag was essen, was nicht alle Nährwerte hat, dann holen wir das am nächsten Tag wieder auf. Aber ein Hund, der isst ja das gleiche Hundefutter jeden Tag.
Genau.
Also es ist total entscheidend, dass alles, was er braucht, da drin ist.
Genau.
Sonst fühlt er sich nach ein paar Jahren nicht mehr wohl. Also das macht er nicht ewig mit. Und da ist es dann ja entscheidend, dass er auch wirklich die Proteine verdaut und alle Nährwerte drin ist, auch wirklich alles drin ist, was er braucht. Und das ist natürlich für uns ein super Markt, weil wir jetzt nicht nur ein Protein draufschreiben, sondern auch wirklich ein verdaubares Produkt drin haben. Und also es gibt Produkte am Markt, die uns schon drin haben. Und da kann man jetzt seinen Hund mit Microharvest-Proteinen ernähren.
Wer sind im Moment eure wichtigsten Kunden? Und dann hast du gesagt, das ist ja ein Riesenmarkt. Das heißt, perspektivisch muss man gigantische Mengen herstellen. Geht das schon? Ihr habt eure Produktionsstätte in Portugal, richtig?
Genau, wir haben eine Pilotanlage in Portugal und haben noch einen Vertragspartner, mit dem wir auch fertigen. Und aktuell ist unser Produktionsmaßstab 5 Tonnen in der Woche.
Okay.
5 Tonnen in der Woche ist jetzt eine abstrakte Zahl. Ne? Eine Tonne Proteine entspricht ungefähr 3000 Hühnchen, wie wir sie jetzt in der Massentierhaltung anbauen würden.
Also theoretisch spart ihr 15.000 Hühnchen ein.
15.000 in der Woche. Ein Hühnchen lebt 4 Wochen. Das heißt, 60.000 Hühner hätte die Hühnchenfarm, die eine ähnliche Menge an Proteinen herstellen müsste. Das ist jetzt der Maßstab, auf dem wir heute drauf sind. Das ist natürlich schon greifbar. Das ist schon eine große Hühnchenfarm. Aber es ist jetzt natürlich noch nicht, dass man denkt, Gott sei Dank haben wir in der EU ein Microharvest, was jetzt endlich ein Problem löst. Also wir müssen natürlich noch signifikant weiter wachsen, damit wir wirklich im europäischen Markt auch diese Proteinlücke schließen können.
Und was sind die Pläne? Wie schnell könnt ihr wachsen und wo wollt ihr hin? Also wie viel Tonnen des Proteins wollt ihr in den nächsten Jahren herstellen?
Wir bauen jetzt eine Produktion, die soll Ende 27 an den Start gehen und die soll dann ungefähr 50 Mal größer sein. Da kommen dann im Jahr 15.000 Tonnen Proteine. Da kann ich jetzt nicht mehr einen Vergleich erstellen, weil es sind einfach Riesenzahlen. Das ist unvorstellbar groß. Aber man kann sich so vorstellen, vielleicht noch 50 Tonnen am Tag. Das wäre so eine, wenn man sich das in LKWs wieder rausfahren vorstellt.
Da muss man das wieder mal 3.000 Hühner nehmen. Also es ist schon... Das ist riesig.
Es ist riesig groß, genau. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen, aber um Gottes Willen nicht der letzte Schritt. Also der Markt ist riesig und wir fangen jetzt mit einem Schritt in Europa an, aber die Welt braucht Proteine. Und also ich meine, wir beide machen uns jeden Tag Gedanken, wie essen wir heute, wie können wir Proteine aufnehmen. Aber das Problem ist ja noch viel größer, wenn man sich die Welt anguckt. Klar. Und sieht, dass nicht jeder sich entscheiden kann, was er isst. Also wieder die World Health Organization empfiehlt in Drittweltländern, dass die einmal die Woche mindestens Fleisch essen sollen, um einfach auf irgendwelche Nährwerte zu kommen. Also das machen die trotz Klima, weil wir müssen ja irgendwo auch Proteine haben, die den Nährwert dann transportieren. Also das globale Problem ist riesig und auch der Fleischkonsum global wächst aktuell noch.
Ja, und das Interessante ist ja sozusagen, dass du, wenn du dann nur das Protein zu dir nehmen kannst, viele andere Sachen, also nicht nur Klimasachen, sondern auch Thema Fett und so weiter, das fällt ja alles weg. Wie reagieren denn eigentlich, oder wie reagieren diejenigen, die ja von diesem Proteinbedarf sehr gut leben, nämlich die Fleischindustrie? Wie reagiert die auf so etwas wie euch? Nehmen die das wahr überhaupt?
Die nehmen das absolut wahr. Also es ist jetzt auch in Europa keine Wachstumsindustrie mehr. Und die deutschen Player haben alle erkannt, das sind für die Zukunftsmärkte. Also jedes deutsche Unternehmen hat ja irgendwie so einen Wachstumsanspruch und die gucken jetzt auch in solchen Märkten, ob die wachsen können. Also da gibt es mehrere Unternehmen, die entweder viel Research and Development da machen, also wirklich Forschungsgelder da reinstecken. Aber es gibt auch Unternehmen, die dann schon da auch Produktionen haben, also Rügenwalder Mühle ist ja jetzt so ein Beispiel, was eine Transformation jetzt immer noch macht. Also die haben ja immer noch die bösen alten Produkte, aber haben auch schon einen Riesenschritt in der Transformation natürlich gemacht.
Und wie ich gelesen habe, im Abendblatt glaube ich, dass tatsächlich die in der Zwischenzeit mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit diesen vegetarischen Produkten machen. Da kann man auch lange drüber sprechen, wie gesund oder ungesund das ist, aber man sieht halt, wo die Entwicklung hingeht. Wenn wir auf das Unternehmen kommen, ne? In Hamburg gegründet, aber ein sehr internationales Unternehmen.
Genau, also wir sind jetzt gute 40 Mitarbeitende und haben irgendwas bei 20 Nationalitäten im Team. Also unglaublich divers und international. Und wir hatten sehr schnell unseren zweiten Standort in Portugal. Also hatten auch von Anfang an zwei Standorte und ein ganz internationales Team, was definitiv auch die Ambition hat, das Problem nicht nur für Deutschland zu lösen, aber eben aus Deutschland heraus.
Wie groß muss denn dann die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen? Also wenn du hast gesagt, wie viel Protein ihr haben wollt, aber wo seid ihr perspektivisch in 5 Jahren?
Also natürlich wächst das Team und jetzt gerade im Bereich von der Produktion oder vom Vertrieb wachsen wir gerade auch relativ rasant. Aber wenn wir eine neue Produktion bauen, dann werden da auch wieder Menschen arbeiten. Und ich kann ja jetzt gar nicht so eine Zahl für in 3 Jahren sagen, aber in der Produktion beispielsweise planen wir 25 Mitarbeitende da einzustellen vor Ort.
Weil es klingt so ein bisschen so, als ob man sozusagen das sehr, sehr gut, wie man in der Sprache der Unternehmer sagt, skalieren kann. Dass man gar nicht so viele Mitarbeiter braucht am Ende.
Man braucht nicht sehr viele Mitarbeiter, aber am Ende hat man natürlich Logistikprozesse. Man muss irgendwo mal einen Zug beladen, mal einen LKW beladen, Ware von A nach B transportieren. Unser Prozess ist super effizient und der ist auch hochautomatisiert. Aber am Ende muss ja Ware rein und raus und da das ganz letzte Quäntchen zu automatisieren, macht oft keinen Sinn. Also da kann man besser die Logistik klassisch manuell lassen, dass dann halt ein Gabelstapler, ein LKW oder ein Zug belegt, ist dann der Standard heute, oder man da Verladestationen hat und da arbeiten dann auch noch viele Menschen. Und also ich meine, ich habe jetzt 25 gesagt, aber wenn man das mal durch die Schichten, die man in der Woche braucht, wenn man 24/7 läuft, teilt, dann sind das ja gar nicht mehr viele.
Ne? Ist nicht viele, also Leute, genau. Kann man das nicht aber ganz einfach nachbauen eigentlich? Also können jetzt nicht ganz viele andere Firmen sagen, pf, was die da machen mit den Mikroorganismen, das machen wir auch. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was frei zugänglich ist. Und dann bauen wir das auch?
Also erstmal, der Prozess ist patentiert.
Okay.
Und wir haben auch viele Trade Secrets. Also so, wie wir den Prozess haben, hat ihn jetzt erstmal kein anderer. Wenn ich das jetzt mal mit einer sehr, sehr optimierten Brauindustrie vergleiche. Also ich gucke mir Marken an wie Bitburger oder Beck's oder Jefer, die halt international Riesenmengen an Bier verkaufen. Natürlich haben die Fermentation sehr gut verstanden und das bis hinten gegen optimiert. Wir sind ein Faktor 100 mal schneller als das, was die machen. Das ist wirklich ein anderes Game, was wir haben. Und diesen Sprung zu machen, ist jetzt erstmal nicht naheliegend für irgendwen. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass wir nicht die Einzigen bleiben und dass es hoffentlich viele Mitstreiter gibt, weil der Markt ist riesig. Riesig, genau. Also das ist auch für uns, wir freuen uns eigentlich über jeden, den wir kennenlernen und sehen, weil am Ende brauchen wir ja natürlich auch Konkurrenz, weil ein großer Produzent wird niemals hingehen und sagen, ich habe jetzt eine Produktion, die macht was Tolles. Wenn die dann mal nicht mehr da ist, dann stelle ich das Produkt einfach ab. Also der braucht ja immer auch irgendeine Strategie, auf andere Marktteilnehmer zu setzen, wenn mal was los ist. Also wir hoffen, dass wir der schnellste und beste bleiben, aber um Gottes Willen nicht der einzige. Also das ist.
Wann habt ihr gegründet? 21?
Genau, das ist jetzt 4 Jahre ungefähr her.
Genau. Am Anfang, du der Gründer mit deiner Kollegin. Wer steckt in der Zwischenzeit drin? Oder war von Anfang an Kapitalgeber drin?
Also die Kate war so die Ideengeberin. Ja. Kate, also das ist eine geniale Biotechnologin. Ne? Die hat ist eine Holländerin, hat in Holland auch studiert, hat dann da ihren PhD angefangen, hat dann in der Ingredients-Industrie gearbeitet und hat auch bei Pilotanlagen gearbeitet, Prozesse skaliert, hat dann noch ein MBA gemacht. Und das ist wirklich der Kopf hinter der Idee. Also ich habe sowohl bei meinem ersten Startup als auch jetzt beim zweiten, die Idee kommt nicht von mir. Dann kam noch Luisa mit dazu, die macht bei uns die Technologie, auch Biotech-Hintergrund. Also ohne die beiden hätte ich das niemals machen können. Also die haben ganz klar den Biotech-Background gebracht und die Idee kam von Kate, die hat auch den Grundstein gelegt und Luisa und ich kamen dann gleichzeitig nach kurzer Zeit hinzu. Okay. Und dann hatten wir von ganz Anfang Food Labs als Investor dabei. Ich hatte ja auch schon gesagt, die haben mich und Kate connected, ganz genau. Und dann sind wir aber auch relativ schnell weitergegangen in die nächste Finanzierungsrunde, weil Biotechnologie braucht relativ viel Wissenschaft und dann auch viel Geld.
Und das haben wir so bei Unternehmen wie BioNTech gelernt. Die verbrauchen sehr, sehr viel Geld und es dauert lange, bis sie Geld verdienen. Seid ihr schon so weit oder wann wollt ihr so weit sein?
Wir verdienen schon Geld.
Okay.
Aber wir geben noch mehr Geld aus, als wir verdienen. Das muss ich dazu sagen. Und das ist natürlich so ein bisschen der Wachstumsgeschwindigkeit geschuldet. Also wir sagen ganz klar, auch wenn wir Geld verdienen, wir wollen jetzt nicht so lange warten, bis wir dann da irgendwo ganz, ganz zeitnah eine schwarze Null schreiben können, sondern investieren jetzt eben in die nächste Produktion, investieren weiter in ein Team und wir bauen jetzt halt auch ein Team auf, was für die Zukunft ist. Also für das, was wir aktuell an Aktivitäten machen, ist unser Team zu groß. Das ist jetzt ein Team, was eine Produktion bauen kann, die viel größer ist, was dann auch das Produkt an den Markt bringen kann, was von der größeren Produktion kommt. Und das kostet natürlich alles Geld. Und am Ende, genau, geben wir heute noch mehr Geld aus, als wir verdienen.
Was ja vernünftig ist, um da Tempo drauf zu kriegen. Du hast gesagt, bist du zusammengebracht worden mit der Kate von einer Firma, die aus einem Investor, der aus Berlin kommt, richtig?
Genau.
Und dann seid ihr aber trotzdem nach Hamburg gegangen, weil du dich durchgesetzt hast, oder warum Hamburg?
Kate hatte tatsächlich ihren letzten Arbeitgeber hier auch in Hamburg. Das war ein Oli, auch ein Lebensmittel-Ingredients-Hersteller. Also macht im Prinzip auch eine Fermentation, aber eben nicht so schnell und effizient wie unsere ist.
Und das war der einfache Grund, zu sagen, okay, letzter Arbeitgeber war in Hamburg, dann bleiben wir in Hamburg.
Nee, wir haben es uns gar nicht einfach gemacht. Also okay. Kate ist Holländerin, Luisa ist Portugiesin, ich bin Deutscher. Und wir drei haben dann diskutiert, hey, wo bauen wir unser Unternehmen auf? Und ich als Deutscher war natürlich Deutschland-Fan und Hamburg war immer die Stadt, in der ich leben wollte. Das heißt, für mich war Hamburg gesetzt und ganz klar. Aber dann haben wir diskutiert, Hamburg war auch für Kate super. Aber jetzt erklär mal einem internationalen Team, dass man in Deutschland ein Startup aufbaut, wenn hier gerade Fachkräfte und alles überhaupt nicht die Stärke des Landes sind. Und da haben wir von Anfang an entschieden, hey, wir bauen das an zwei Standorten auf, haben dann sehr schnell Lissabon als zweiten Standort gegründet und haben gesagt, wir sind ein Unternehmen, was die Ambition hat, global zu wachsen. Dann können wir auch mit zwei Standorten anfangen. Das ist jetzt quasi mal eine kleine Hürde ganz am Anfang, aber später macht es uns das Leben eh nur leichter.
Ein Ziel ist ja das, wovon du gekommen bist, nämlich zu sagen, wir wollen unseren Beitrag damit leisten, nicht nur zur Gesundheit von Menschen, für möglichst viele Menschen nährstoffreich zu ernähren, sondern natürlich auch den Klimawandel zu bekämpfen. Wie viel kann man mit dem, was ihr macht, es wird ja immer noch Fleisch geben, es wird immer eine Fleischproduktion geben auf der Welt wahrscheinlich, aber um wie viel kann man dann diesen CO2-Ausstoß, dieses 25% reduzieren?
Das ist, also ist wissenschaftlich richtig zu beantworten, ist unglaublich komplex, weil im Prinzip müssen wir gucken, wo wird unser Protein eingesetzt. Unser Protein hat sehr geringe Emissionen. Und alles, was es ersetzt, können wir natürlich drastisch reduzieren. Jetzt wäre natürlich so ein Beispiel, ich ersetze jetzt Kuhfleisch. Dann ist das mit Sicherheit, je nachdem, wie es angebaut wird, eins, was sehr hohe Emissionen hat. Stimmt. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Manche sagen 30 Kilo pro Kilogramm Kuh. Wenn ich dann aber ein sehr schlecht angebautes nehme, dann sind es auch mal 100 Kilogramm CO2 pro Kilo Fleisch. Und das kann ich dann reduzieren auf irgendwas bei einem Kilogramm. Das ist natürlich ein Riesenimpact. Wenn ich jetzt andere Quellen habe, die dann schon ein bisschen besser sind, dann ist der Impact natürlich geringer. Alles über alles kann ich signifikant zur Reduktion in dieser ganzen Lebensmittelbranche beitragen. Aber jetzt wissenschaftlich fundiert zu sagen, dass wir jetzt das Ganze halbieren, dann müsste man natürlich auch wieder kalkulieren, wer implementiert was und wie geht's weiter. Und um Gottes Willen, wenn wir jetzt auch die Planetary Health Diet, die empfohlen ist, angucken, dann ist da ja nicht, die ist nicht fleischlos. Wir können selten Fleisch essen. Wir müssen nur gucken, dass es im Gesamten sowohl gesund ist, als auch fürs Klima passt. Und dann bin ich auch der Meinung, das ist ja in Deutschland total polarisiert. Ne? Entweder ich bin Fleischfan oder ich bin Fleischfeind. Aber wenn wir es hinkriegen, so ein bisschen mehr gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir einen Fleischkonsum reduzieren und auch nicht nur von Ersatz sprechen, sondern auch gerne von anderen leckeren Quellen, was auch immer es ist, dann kann ich mir ja so ein cremeartiges, leckeres, einen cremeartigen, leckeren Brotausstrich mit viel Protein vorstellen. Das muss weder ein Joghurt sein, das muss noch eine Marmelade sein, das muss auch kein Fleisch sein. Das kann einfach ein toller Aufstrich sein, der gut schmeckt, vielleicht auch viel Gemüse drin hat und dann das ersetzt. Und dann ist natürlich ganz schwer zu sagen, hätte man sonst eine Salami auf dem Brot gehabt oder ein Stück Käse? Das ist die Fragestellung, die man da beantworten muss bei den Annahmen, die man trifft, um die Reduktion zu berechnen.
Stimmt. Das ist ja so, hast du da eine Erklärung? Das ist ja so, wenn man, die Deutschen haben ja immer diese Tendenz, ich lasse mir mein Fleisch nicht verbieten. Was ja keiner möchte, nur wenn man realistisch drauf guckt, ist halt genau das Richtige, was du sagst. Es geht halt darum, weniger Fleisch zu essen. So ein bisschen wie, wir haben so einen Wein-Podcast beim Hamburger Abendblatt und dann da sagen wir auch immer, Wein ist ungesund. Prinzipiell ist Wein ungesund. Wenn ihr Wein trinkt, dann trinkt bewusst Wein und dann trinkt lieber ein bisschen besseren Wein, der besser angebaut ist, der dann auch ein bisschen mehr kostet, aber trinkt auf jeden Fall weniger. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für Fleisch. Wobei man sagen muss, wo ihr sofort Effekte erzielen könnt, sind so Dinge, die dann vielleicht gar nicht so entscheidend ist, nämlich in dem ganzen Bereich Tiere zu füttern. Also wir reden ja nicht nur über die Hunde, sondern in der Tierhaltung. Um Tiere zu füttern in der Tierhaltung, werden ja auch wiederum Tierfleisch genommen und so, das könnte man ja relativ schnell ersetzen, oder?
Genau, also ein drastisches Beispiel ist, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich kaufe Fisch, dann kommt zu einer relativ großen Wahrscheinlichkeit der Fisch aus einer Aquafarm. Das bedeutet, der ist nicht im Meer gefangen worden, sondern wurde kultiviert. Und der Fisch hat Fisch gegessen. Da fragt man sich ja, wie kann das noch sein? Also wo leben wir denn, dass wir viel Fisch aus dem Meer fischen, den schreddern, zu Fischmehl verarbeiten und dann das Fischmehl in Pellets pressen und wieder an Fisch verfüttern. Das heißt, wenn ich ein Kilo Fisch esse, dann hat der vielleicht viel mehr Fisch gesehen, bevor ich es dann essen konnte. Das ist ja ein absurder Zyklus. Und wenn man da reingeht und versucht zu verstehen, warum das so ist, dann liegt das ganz simpel an dem Nährwert. Mhm. Fisch hat natürlich einen tollen Nährwert. Und wenn ich Fisch mit Fisch fütter, dann wächst der gut und hat einen tollen Nährwert. Und Fischmehl ist heute vom Preis her stark schwankend und wirklich unter Druck, aber immer noch sehr günstig. Ne? Also man sieht jetzt aber teilweise schon Preise in Asien, die höher sind als in Europa. Das gibt schon so ein Gefühl dafür, wie doll das unter Druck ist. Und am Ende brauchen wir für die Zukunft eine Zutat zum Fischfutter, die eben dann auch alle Nährwerte hat, die der Fisch hatte.
Das heißt, theoretisch könntet ihr solche Pellets jetzt auch schon selber herstellen und tut ihr es schon?
Haben wir schon, genau. Also das ist ein Markt, der für uns hochrelevant ist, weil bei dem der Nährwert so eine Riesenrolle spielt. Weil am Ende geht es darum, wie viel verdaut der Fisch, nicht wie viel Protein ist im Produkt drin. Und da der Fisch muss das Produkt verdauen können, es muss alle Nährwerte haben. Und da kann man einfach nur zu einem sehr geringen Teil pflanzliche Proteine einsetzen. Die haben dann ihre Limits. Und dann braucht man eben hochverdaubare, hochkomplexe Proteine, die wir produzieren.
Wer waren eure ersten Kunden und wer sind jetzt sozusagen, wo kommen die Kunden her? Ist es viel in diesem Bereich, wo es darum geht, um Tierfutter vor allen Dingen erstmal?
Also ein Markt, den wir natürlich als Zielmarkt haben, ist der Lebensmittelmarkt. Klar. Aber wir sind hier in der EU Gott sei Dank sehr gut reguliert und leider läuft der Apparat viel zu langsam. Mhm. Und das hat zur Folge, dass wir heute noch nicht in Lebensmitteln sein dürfen, sondern noch im Zulassungsprozess sind. Und heute sind dann Pet Food und Aquafeed für uns wichtige Märkte. Aber mittelfristig ist dann natürlich der Lebensmittelmarkt auch total entscheidend.
Kannst du da eine Prognose wagen, wann das so sein wird, dass man das, was ihr jetzt herstellt, diese Proteinquelle auch in Lebensmitteln finden wird?
Wir haben es natürlich in Prototypen schon gesehen. Wir sind in strategischen Partnerschaften. Mhm. Und also wenn man sieht, was man daraus bauen kann, das ist so genial. Das geht dann ja auch wirklich mal hin zu einfach tollen Snacks, wo ich halt Fett und Zucker weglasse und es genial schmeckt. Ne? Mhm. Also da entstehen ganz neue Produktkategorien. Also in der Produktentwicklung gibt es das schon heute. Und am Markt wird man das wahrscheinlich so in 2 Jahren dann auch finden.
Das heißt, das ist dann auch die Phase, wo es dann, das passt dann auch mit dem zusammen, dass ihr mehr herstellt, wo es dann sozusagen auch deutlich wachsen wird. Ist das jetzt ein Unternehmen, wo du sagst, okay, das ist jetzt das Unternehmen, was ich immer gesucht habe, das ist der Purpose, den ich gesucht habe, das ist jetzt mein Unternehmen für den Rest meines Lebens?
Also ich glaube, unbedingt.
Wie alt bist du? Welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 88er Jahrgang.
Also dann ist noch viel Zeit,
genau. Es gibt noch ein bisschen Zeit, aber aus meiner Sicht, so die Kür, um die es mir eigentlich geht, ist, was anzustoßen, ist groß zu machen, ist zu einem Erfolg zu machen und dann gerne auch mit anderen Schultern weiterzutragen. Dann kann man ja wieder das nächste Projekt starten. Also ich muss jetzt nicht unbedingt das Unternehmen meinem Sohn vererben, sondern habe eher das Ziel, das so groß zu machen, dass es einen relevanten Impact hat. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich nach dem nächsten Projekt umguckt. Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Wir wollen jetzt erstmal so groß sein, dass wir da den ganzen Weltmarkt mal schütteln und mit nachhaltigen Proteinen.
Und das wird immer von Hamburg ausgehen?
Das wird immer von Hamburg ausgehen, unbedingt, ja.
Weil ihr keine Probleme habt, hier Leute herzukriegen, weil die dann schon, wenn die das mal sehen, diese Stadt, denken, Mensch, ist cool hier, ist gut hier. Liegt gar nicht so relativ zentral. Das ist jetzt so mittelgut zu erreichen, aber liegt ganz gut eigentlich in Europa zumindest.
Genau. Wir haben jetzt ja 2 Standorte. Oft schreiben wir Positionen location agnostisch aus. Das bedeutet, wir gucken, hey, wo finden wir wen? Und dann ist es mal in Lissabon, mal in Hamburg. Bei vielen Funktionen ist es ja gar nicht entscheidend, wo er heute sitzt. Wir haben auch ein paar Mitarbeitende, die arbeiten remote. Also da würde ich jetzt gar nicht so festgefahren irgendwie an die 2 Standorte. Sehr bald wird es einen dritten geben. Aber das Headquarter wird hier in Hamburg bleiben.
Cool. Ein Riesenthema irgendwie, wie man darauf kommt. Und wir haben viel gelernt über Protein. Was ich mir jetzt frage, Protein ist entscheidend für den Geschmack. Das war mir zum Beispiel nicht so bewusst. Also ich dachte immer sozusagen, im Weinbereich, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, da ist klar, dummerweise ist im Weinbereich Alkohol der entscheidende Geschmacksträger. Deshalb funktionieren auch diese alkoholfreien Weine noch nicht. Die schmecken teilweise ganz gut, aber die schmecken halt nicht wie Wein. ich hätte immer gedacht, jetzt so im Fleischbereich ist insbesondere Fett der Geschmacksträger.
Also am Ende ist es ja unglaublich komplex. Und okay, was wir jetzt ganz schön bei denen, die wirklich eine ganz feine Nase und einen ganz feinen Geschmack haben, zeigen konnten, ist, dass wir Fleisch ersetzen können und dann ein Hundefutter herstellen können, was der Hund lieber isst, als das, wo das Fleisch drin war. Also da haben wir wirklich Tests gemacht, wo wir dann eine Blindverkostung bei einem Hund ist ja nicht ganz so schwierig. Mhm. Der liest ja das Label vorweg nicht. Da konnten wir dann wirklich mit einer Uni zusammen Studien machen und Tests machen. Was passiert eigentlich, wenn man Fleisch ersetzt? Und im Prinzip ist die Challenge, die wir heute oft haben und was man im Supermarktregal sieht, da sieht man ja lange Zutatenlisten und Produkte, wo man erstmal skeptisch wird als Endverbraucher, vielleicht auch zu Recht. Aber das liegt oft daran, weil wir ein Protein einsetzen, was vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Nebengeschmack hat, weil es eben ein pflanzliches Protein ist. Den muss ich dann wieder maskieren. Dann nehme ich dann irgendwelche Pelletins mit rein. Und am Ende, wenn ich natürlich ein gut schmeckendes Protein reinbringe, dann kann ich auch wieder auf meine sehr kurze Zutatenliste gehen. Und wenn das Protein dann noch einen guten Nährwert hat und gesund ist, dann habe ich eigentlich das, was ich am Ende brauche. Und das ist, wo es sich hin entwickelt. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, eine erste Generation gesehen, wo wir viele pflanzliche Proteine gesehen haben, die überhaupt nicht geschmeckt haben. Dann gab es eine zweite Generation, wo der Geschmack ganz gut war, aber es noch nicht so auf den Nährwert ankam, noch lange Zutatenlisten. Und jetzt gibt es eine dritte Generation und da sind wir auch eben mit vielen im Gespräch, wo es auf kurze Zutatenlisten sehr guten Nährwert, nicht viel Processing ankommt und am Ende ist da natürlich dann die richtige Proteinquelle total wichtig.
Werdet ihr auch eigene Produkte aus dem Protein herstellen oder werdet ihr immer die Zulieferer des Proteins bleiben?
Wir fokussieren uns auf die Zulieferung und zwar ganz einfacher Grund. Wir sind so unglaublich effizient in diesem Prozess und das ist eine Stärke, die müssen wir jetzt natürlich ausleben. Wir können auch Endprodukte machen, aber dann würden wir auch Konkurrenz zu unseren Kunden werden.
Und stimmt.
Da lassen wir die lieber in ihrer Kernexpertise und sind da im Hintergrund.
Jonathan, ich werde deinen Weg, ich werde euren Weg mit großem Interesse allein schon aus eigenem Bedürfnis heraus verfolgen und ich sage herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.